Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen bei Hörenswertes im Bistum Erfurt. Heute mit dem letzten Podcast in unserer Fastenreihe zum Heiligen Jahr. Mit dem Thema, welche Bedeutung hat das Heilige Jahr weltweit? Welche weltweiten Hintergründe gibt es und Motive? Und wir begrüßen heute hier aus unserem Bistum, aus Heiligenstadt, Schwester Maria Thoma Dico, die Generaloberin der Schwestern der Heiligen Maria Magdalena Postell und Schwester Theresia Lehmeier, die Generalsekretärin. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schwester Maria Thoma, würden Sie sich ganz kurz vorstellen, wer Sie sind, was Ihre Hintergründe sind, dass wir vielleicht Schritt für Schritt dazu kommen, uns vorzustellen, warum wir hier über weltkirchliche Themen reden?
Ja, Sie haben mich ja schon vorgestellt als Schwester der Heiligen Maria Magdalena Postell. Ich bin seit gut 40 Jahren in der Ordensgemeinschaft. Von Beruf bin ich Lehrerin. Ich habe Mathematik und Religion unterrichtet. Ich habe in Kassel als junge Schwester gearbeitet, später eine Schule unserer Ordensgemeinschaft im Sauerland geleitet und bin seit 2015, also jetzt seit 10 Jahren, hier im Bistum Erfurt in der Aufgabe als Generaloberin.
Dankeschön. Schwester Theresa.
Ja, ich bin noch ein bisschen länger in der Gemeinschaft, 45 Jahre. Ich habe vor meinem Eintritt als Krankenschwester gearbeitet, beziehungsweise die Krankenpflege gelernt und durfte nachher, nach dem Noviziat, ein Studium der Theologie, Französisch und Spanisch studieren und war dann lange Zeit als Lehrerin in Menden tätig und bin jetzt seit 2003 hier im Eichsfeld als Generalsekretärin.
Ich habe vorher mitbekommen, Sie sprechen auch sehr gut Französisch. Und ich habe ja auch im Vorgespräch gemerkt, Sie waren in Frankreich unterwegs. Sie sind auch selber viel unterwegs, kommen gerade zurück in Frankreich. Was haben Sie da gemacht?
Uns ist es als Ordensgemeinschaft wichtig, dass wir das Charisma unserer Gründerin weitergeben an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eben auch an unsere Schülerinnen und Schüler. Und wir waren dort, um eine Schulfahrt zu begleiten. Die Bildungsakademie für Therapieberufe war mit 250 Personen in die Normandie gefahren, um dort als Schule Gemeinschaftserfahrung zu machen. Und eben vor allem jede Gruppe innerhalb dieser Schule einen Tag auf den Spuren von Maria Magdalena Postell unterwegs zu sein. Und wir sind dorthin gefahren, um den Schülern eben zu erzählen von Maria Magdalena und sie ein bisschen spüren zu lassen, was das für eine bedeutsame Frau war.
Und jetzt ganz frisch zurück in Heiligenstadt. Auf dem Berg. Wie sieht der Orden heute aus hier in Deutschland? Was sind Ihre Aufgaben, Schwester Theresia?
Wir sind in Deutschland 128 Schwestern in verschiedenen Bereichen noch tätig. Im Bereich der Bildung, Seniorenhilfe hauptsächlich auch in Deutschland. Dann sind wir aber auch in Bolivien, Brasilien, Rumänien und Mosambik tätig, jeweils mit relativ kleinen Gruppen im Bereich der Bildung, im Bereich der, ja, der Nothilfe, der sozialen, im Bereich sozial schwieriger Situationen, im Bereich Jugendarbeit, im Bereich der Förderung von Frauen. Ja, du kannst vielleicht ergänzen, Schwester Maria Thoma.
Also man könnte gerade hier fürs Bistum vielleicht ergänzen, unsere Schwestern hier auf dem Eichsfeld waren viel in den kleinen Dörfern tätig, damals in Kindergärten, in der Pastoral, und bis heute arbeiten eben Mitschwestern in der Pastoral, während Schulen waren ja in DDR-Zeiten nicht möglich, aber seit 1990 konnten wir dann eben zunächst mit dem Bistum und den Pfarrgemeinden das katholische Gymnasium aufbauen, was inzwischen in Trägerschaft des Bistums ist, und eben unsere katholische berufsbildende Schule hier nebenan beim Kloster.
Und welche internationalen Angebote spezifisch fördern Sie auch für Menschen in Deutschland? Ich hörte schon von Jugendprogrammen, oder können Sie, oder von den Schwestern, die mit Ihnen leben, können Sie dazu ein bisschen sagen?
Ja, wir beteiligen uns an dem MATS-Programm. MATS stand bisher für Missionare auf Zeit, steht inzwischen für Mitleben auf Zeit, weil der Missionsbegriff einfach heute schwierig zu vermitteln ist. Und uns ist es wichtig, dass junge Menschen lernen, über ihren Horizont hinauszuschauen, international Erfahrungen zu machen. Seit mindestens 25 Jahren entsenden wir junge Leute nach Rumänien, nach Bolivien, nach Brasilien, nach Mosambik. Und seit einigen Jahren ermöglichen wir auch jungen Leuten aus Mosambik, aus Brasilien und aus Bolivien hier ein freiwilliges soziales Jahr im Rahmen des MATS-Programmes zu machen.
Da kommen wir unserem Thema schon ganz nah. Das Heilige Jahr steht unter dem Titel Pilger der Hoffnung. Papst Franziskus hat gesagt, das Heilige Jahr fördere die Vision einer gerechteren und geschwisterlicheren Gesellschaft, damit eine solidarischere und menschlichere Welt entstehe. Könnten Sie, Schwester Theresia, aus Ihrer Erfahrung vielleicht ein wenig berichten zu den nächsten Fragen? Was bedeutet für Sie der Slogan Hoffnung oder Hoffnung in dem Slogan oder auch Pilger der Hoffnung?
Pilgerschaft, das bedeutet ja auf dem Weg sein, sich auf den Weg machen, Altes loslassen, Neues erfahren, sich auf ein Ziel hinbewegen. Und in der Regel nicht alleine, sondern ganz oft mit anderen zusammen. Und wenn ich jetzt an das denke, was wir gerade besprochen haben, nämlich die jungen Menschen, die sich auf den Weg machen aus Deutschland fort oder aus Lateinamerika oder Afrika nach Deutschland hin, dann ist das ein großes Potenzial der Hoffnung für mich, weil das den Horizont dieser jungen Menschen weitet und weil es die Möglichkeit gibt, Kulturen kennenzulernen, andere Mentalitäten kennenzulernen, über sich selbst auch hinauszuwachsen. Und das ist für mich auch ein großes Hoffnungszeichen, weil das ermöglicht, also eine Möglichkeit bietet, sich gegenseitig besser zu verstehen auf dieser weiten Welt mit unseren unterschiedlichen Denkweisen, unseren unterschiedlichen Kulturen.
Wie würden Sie es beschreiben, den internationalen oder auch den weltweiten, den weltkirchlichen Hintergrund oder die Bedeutung eines solchen Heiligen Jahres der Hoffnung?
Also für uns ist das, was Sie gerade von Papst Franziskus zitiert haben, sehr zentral, nämlich Solidarität zu leben. Und das beschränkt sich dann nicht auf ein heiliges Jahr. So ein Jahr ist ein Symbol, ist ein neuer Impuls. Aber grundsätzlich wollen wir eben selbst solidarisch sein und anderen Menschen eben auch ermöglichen, solidarisch zu sein.
Und jetzt haben Sie ja auch weltkirchliche Erfahrungen in den verschiedenen Projekten. Können Sie vielleicht auch Beispiele nennen, warum es aus weltkirchlicher Perspektive wichtig ist, ein solches Jahr zu begehen oder vielleicht sich in einem solchen Jahr speziell daran zu erinnern?
Ja, wie ich gerade schon sagte, es braucht gelegentlich die Impulse, die einen mit der Nase drauf stoßen. Hier ist was ganz Wichtiges. Unsere gegenwärtige Weltlage ist doch so kompliziert, so beunruhigend, so unübersichtlich geworden, gerade noch mal in den letzten Monaten, auch gerade hier in Thüringen, dass wir wirklich uns auf den Weg machen müssen, aus Hoffnung zu leben, dass wir Hoffnungszeichen erkennen, dass wir sie bewusst sehen wollen. Man kann die Welt gerade so schwarz malen und dann zu sagen, das ist zwar die Realität, aber es gibt auch das andere und wir können etwas verändern. Und ich glaube auch der Dienst dieser jungen Menschen, der verändert etwas, der macht einen Unterschied in ihnen selber und auch für Menschen, bei denen sie sind.
Ich dachte gerade noch so bei dieser Frage, warum ist das ein heiliges Jahr oder warum ist das für das heilige Jahr wichtig? Es war in der Vergangenheit oft so, dass viele Impulse aus dem sogenannten globalen Norden ausgingen und dass viele meinten, wir wüssten schon, wie die Welt funktioniert und wir könnten das Heil nach da unten in Anführungsstriche bringen. Das ist auch bei vielen Jugendlichen noch so, da unten, wir gehen da unten hin. Und wenn wir das sagen, es ist ein Jahr der ganzen Kirche, dann werten wir im Grunde genommen auch die anderen auf und sagen, ihr seid genauso Pilger der Hoffnung und ihr habt genauso viel beizutragen. Und das kann durchaus auch jetzt ganz andersrum gehen, nämlich aus dem Süden heraus, aus dem Osten, aus dem Westen. Nicht nur vom Norden nach Süden, sondern wirklich auch aus den anderen Bereichen. Die haben genauso viel beizutragen, diese Hoffnung zu leben auf ihre Art.
Mir fällt gerade ein ganz konkretes Beispiel ein, wenn ich das hier gleich ergänzen darf. Wir hatten vor 3 Jahren Generalkapitel. Das ist so die große beschlussfassende Versammlung einer Ordensgemeinschaft alle 6 Jahre. Und da berichteten die Schwestern aus Mosambik von ihren Kommunitäten unterwegs. Kommunität heißt Gemeinschaft. Und zwar gehen in Mosambik unsere jungen Schwestern regelmäßig immer wieder in kleinen Gruppen von 3, 4, 5 Schwestern irgendwo aufs Land. Man muss sich vorstellen, zu der Pfarrgemeinde, in der unser Regionalhaus da ist, gehören zum Beispiel 80 Kircheorte. Das kann man sich hier kaum vorstellen. Das sind weit, weit abgelegene Gemeinden, die seltenst einen Priester sehen und doch als christliche Gemeinden leben wollen. Die Schwestern fahren dahin. Die leben einfach mit den Leuten, beziehen irgendwo eine einfache Hütte, leiten die Frauen an zu bestimmten Näharbeiten, geben Unterricht in Hygiene, bereiten mit den Leuten Gottesdienst vor, leiten Ministranten an oder leiten Lektoren an und sind einfach da. Dieses Konzept der Kommunitäten auf dem Weg, das fand so viel Interesse bei den anderen Schwestern im Generalkapitel, dass alle gesagt haben, ja, das ist es. Wir wollen uns immer wieder in unseren Realitäten, die in Deutschland, Brasilien, Bolivien andere sind, auf den Weg dahin machen. Das wäre für mich so ein Beispiel, wo ich das so gespürt habe. Mensch, wir können echt was lernen von denen.
Das erinnert mich an die Papstbotschaft zum Jahr der Hoffnung. In einem Teil spricht er von Hoffnungsboten, wo es auch darum geht, nah bei den Menschen zu sein und mit den Menschen zu sein, zu Hoffnungsboten zu werden, aber vielleicht auch gegenseitig Botschaften zu erkennen. Solche Beispiele interessieren uns natürlich brennend. Können Sie da vielleicht noch mehr dazu sagen oder vielleicht auch, wie junge Menschen zurückkommen aus ihren Erfahrungen in anderen Ländern? Welche Hoffnungsboten gibt es denn? Wie sieht das aus? Oder wie sind so Erfahrungen?
In der Regel kommen die jungen Menschen wirklich völlig verändert zurück. Sie haben einen weit größeren Horizont und sie haben gelernt, dass vor allen Dingen sie die Beschenkten sind und die Lernenden sind. Dass sie also nicht das Evangelium irgendwo hingebracht haben als die Wissenden, sondern dass sie diejenigen sind, die viel empfangen haben. Und dass das wichtig ist, in diesem Austausch zu sein, in diesem gegenseitigen Geben und Nehmen.
Und mir fällt gerade ein, wir haben jetzt schon mehrfach junge Schwestern aus Mosambik für ein Jahr bei uns gehabt. Das war ein so belebendes Element für unsere hier in Deutschland ja stark alternde Gemeinschaft, ja. Einfach die jungen Leute unter sich zu haben, hat einfach durch ihr Sein schon Hoffnung verbreitet. Und natürlich bringen die ihr südländisches Temperament, ihre Dynamik einfach auch rein und wirken bereichernd, selbst wenn sie sich noch schwer tun mit dem Deutschen.
Mir ist immer aufgefallen, in Mosambik zum Beispiel, dass die jungen Schwestern, die noch nie in Deutschland waren oder auch noch nie in Frankreich, in Bolivien, in Brasilien, dass sie unglaublich weit gedacht haben und unglaublich solidarisch waren, obwohl sie uns noch gar nicht gekannt haben, also nicht persönlich gekannt haben. Und die haben immer schon diese innere Weite gehabt, für Deutschland, für Frankreich, für Brasilien, Bolivien zu beten und das mit in ihre, ja, in ihre Welt irgendwie rein, in ihre Weltsicht hineinzubringen. Und das verstärkt sich natürlich nochmal, wenn die bei uns sind. Ganz deutlich. Und was ich auch ganz schön finde, ist, die kommen nicht hierher, um hier zu bleiben, sondern ganz bewusst, um viel zu lernen, um zu schauen, wie wir leben, um Kultur kennenzulernen, Mentalität kennenzulernen, aber auch dann, um ganz bewusst zurückzugehen und das, was sie an Erkenntnissen gewonnen haben, dort einzubringen, wo sie sich zu Hause fühlen.
Sie haben vorhin nach Boten der Hoffnung gefragt. Mir fällt da jetzt ein Beispiel aus Brasilien ein. Unsere Schwestern sind, muss ich erklären, in der Stadt Leme tätig. Das gehört zum Staat São Paulo und ist so gut 200 Kilometer von der Stadt São Paulo entfernt. Und wie es in vielen Städten Brasiliens ist, gibt es am Rand der Stadt große Armenviertel. Und dort in Leme gibt es also ein Viertel, das war völlig vergessen, war bestimmt von Drogenkriminalität. Vor Urzeiten hatten unsere Schwestern, eine unserer Schwestern dort mal eine Kapelle gebaut, die war aber entweder nicht beendet oder verfallen, ich weiß nicht mehr genau. Und auf jeden Fall entschieden sich unsere Schwestern dort, in dieses Viertel zu gehen und dort diesen alten Raum wieder aufzubauen und dort von neuem pastorale und soziale Angebote zu machen. Sie haben dann ein soziales Zentrum aufgebaut mit einem Sportplatz. Dort gibt es jetzt regelmäßig Handballgruppen und Capoeira-Gruppen. Capoeira ist ein brasilianischer Kampftanz, der bei Jugendlichen einfach total beliebt ist und sehr stark erzieherisch wirkt, weil man kämpft miteinander auf tänzerische Art und darf sich aber gegenseitig nicht verletzen. Und dann haben die Schwestern dort ein kleines Schulgebäude errichtet und haben dort eine Filiale von der Schule, die wir in der Stadtmitte haben, die dort so eine ganz normale katholische Schule ist, dort in dem Armenviertel eben auch eine Filiale errichtet. Der Effekt war nicht nur, dass jetzt Kinder dort eine gescheite Ausbildung kriegten, sondern dass plötzlich der Bürgermeister merkte, Moment mal, in diesem Stadtviertel, das haben wir völlig aus dem Blick verloren, und man fing an, dort Straßen zu erneuern, Straßenbeleuchtung, Also es entstand eine Dynamik, wo sich im Viertel positiv was veränderte. Und ich finde, das ist ein Wahnsinnszeichen der Hoffnung.
Mir fällt noch ein, unsere älteste Schwester, Schwester Marie Ludwiges, die wird dieses Jahr 99 Jahre, die hat ganz stark am Aufbau dieser Kindertagesstätte, aus der jetzt eine Schule geworden ist, ganz stark mitgewirkt und hat sehr viele Kontakte zu den Menschen am Rand. Natürlich kann sie mit 99 nicht mehr ins Stadtrandgebiet gehen, aber sie hat ein kleines Büro und ist jeden Tag überlaufen von ganz vielen Menschen, die zu ihr kommen und ihr ihre Sorgen erzählen. Und da ist es ganz wichtig, dass jemand da ist, der einfach zuhört, der ein offenes Ohr hat und der die Menschen wahrnimmt. Und das ist für viele ganz wichtig. Also ich werde wahrgenommen in meinen Sorgen, in meinen Nöten. Viel tun kann sie nicht. Sie kann natürlich hier und da mal Geld für Medikamente geben. Sie kann einen Kaffee verteilen und ein Brötchen. Aber das Allerwichtigste ist, dass die Menschen sich wahrgenommen fühlen und dass da ein offenes Ohr ist, jemand, der sie ernst nimmt und der sagt, ich verstehe dich, ich sehe dich.
Und wo du den Kaffee nennst, das war eigentlich nochmal ein ganz wichtiger Schritt vor einigen Jahren, dass die gesagt haben, die Armen, die dorthin kommen, die sollen nicht nur als Bittsteller kommen, sondern die können sich da hinsetzen, können sich ein Brötchen nehmen, können einen Kaffee trinken, können zusammenschwatzen. Sie werden also wahrgenommen als Menschen und nicht nur als Bittsteller, die man hinterher mit ein paar Euro losschickt oder mit einem Kilo Reis. Und dieses, also Zuhören und die Würde als ja ganz normale Mitbürger zu achten. Ich glaube, das spüren die Menschen dann, dass sie so wertgeschätzt werden, ne? Dass sie einfach da sein dürfen und ja.
Und wenn wir von Hoffnung sprechen, Schwester Ludwiges ist 99 Jahre alt, wird das wahrscheinlich nicht mehr ganz furchtbar lange tun können, aber sie hat eine junge Frau herangebildet, die das für sie macht inzwischen und die die Menschen gut kennt, die die Leute besucht, die dafür sorgt, dass da Entwicklung vorangeht. Und ich denke, so dieses Weitergeben von Aufgaben ist ja auch ganz wichtig. Und ich denke, wenn wir an unsere Situation in Deutschland denken, mit wenigen Schwestern, ist es auch wichtig, dass wir das weitergeben an andere und vertrauen darauf, dass die das auch gut können.
Ja, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in die Welt und verschiedene Beispiele von Hoffnungsboten auch erzählt haben. Jetzt wäre meine Frage, diese Hoffnungsbotschaft, wie könnte man sie mit hineinbringen in unsere Diözese, vielleicht hier auch ins Eichsfeld? Das Bistum Erfurt hat natürlich nicht überall eine recht hohe Katholikenzahl wie hier. Alles, was wir kirchlich tun, ist immer auch ein bisschen missionarisch, auch vielleicht in unsere aktuelle Situation hinein. Welche Hoffnungsbotschaft hätten Sie für uns Thüringer, für uns Christen oder überhaupt für alle im Bistum Erfurt?
Also eins, was mir jetzt ganz konkret gerade einfällt, ist die Jugendlichen, die hier auf die katholische berufsbildende Schule gehen. Die lernen hier, sich auch einfach sozial oder bürgerschaftlich zu engagieren. Es gibt von unserer Ordensgemeinschaft einen SMMP-Schulpreis für Engagement. Und hier haben gerade zwei Klassen diesen Schulpreis gewonnen, weil sie beim Deutschen Wandertag, der hier letztes Jahr in Heiligenstadt mit viel Öffentlichkeit durchgeführt wurde, sich engagiert haben. Mit Grundschulkindern sind sie nach Etzelsbach gepilgert und haben dort einen Sport- und Spieltag gemacht, also Pilgern und Spaß einfach zu verbinden. Und daraus ist eben auch eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit dieser Grundschule geworden. Also die Hoffnungsbotschaft, die ich darin sehe, ist, die Jugend von heute ist nicht nur kriminell und ist nicht nur faul und ist nicht nur, weil keine Ahnung, was man halt so sagt über Jugendliche, sondern es gibt junge Menschen, auch hier auf dem Eichsfeld und ich denke überall im Bistum, die bereit sind, sich für andere zu engagieren.
Dankeschön. Ein paar kurze Fragen zum Schluss, vielleicht mit einer Antwort, die Ihnen ganz schnell dazu einfällt. Schwester Maria Thoma, lieben Sie Ihre Arbeit?
Total.
An Sie beide. Was war Ihr hoffnungsvollstes Erlebnis oder was war Ihre größte Herausforderung, selbst Pilgerin der Hoffnung zu sein?
Für mich ist es immer ganz hoffnungsvoll, wenn wir internationale Begegnungen haben, wenn wir uns treffen mit Schwestern oder auch anderen Menschen verschiedener Nationen und wenn es uns gelingt, Kommunikation untereinander zu haben, zu kommunizieren. Und das geht mit verschiedenen Sprachen, das geht aber auch einfach durch Dasein, durch Gesten, durch Freundlichkeit. Und das finde ich ein ganz hoffnungsvolles Zeichen.
Eine große Herausforderung ist sicher das Altern unserer Gemeinschaft und vieler Ordensgemeinschaften. In den letzten Jahren sind auch viele Gemeinschaften aus dem Bistum Erfurt ja weggegangen. Das ist eine Herausforderung, aber ich möchte mich davon nicht unterkriegen lassen. Es gibt andere Wege, es gibt so viele engagierte Christen, die auch nach neuen Wegen geistlicher Gemeinschaften suchen. Das macht mich hoffnungsvoll. Und so ein ganz besonders hoffnungsvolles Erlebnis ist für mich jedes Mal, das empfinde ich als großes Privileg, des Generaloberinseins, wenn ich eine ewige Profess entgegennehmen darf. Wenn also eine junge Frau wieder für ihr ganzes Leben Ja sagt zu diesem Weg der Nachfolge Jesu. Im November konnten wir eine ewige Profess in Bolivien feiern. In diesem Jahr hoffen wir, dass wir eine ewige Profess in Mosambik werden feiern können. Das sind natürlich so Highlights, die ganz viel Hoffnung machen.
Da haben Sie schon meine nächste Frage beantwortet. Deshalb auch noch mal an Sie, Schwester Teresita. Was gibt Ihnen Hoffnung?
Mir gibt es Hoffnung, dass ich erlebe, dass es Menschen gibt, unabhängig davon, ob sie katholisch, evangelisch oder gar nicht christlich sind, Menschen, die sich für andere einsetzen, denen andere Menschen am Herzen liegen und die etwas tun mögen, damit es anderen besser geht. Und das finde ich ganz hoffnungsvoll.
Und jetzt meine Frage zum Schluss, weil ich Sie ja gehört habe, wie Sie Französisch sprechen. Wie sagt man auf Französisch vielen Dank und auf Wiedersehen?
Merci beaucoup, adieu.
Schwester Maria Thoma, Schwester Teresita, merci beaucoup und adieu. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen wünsche ich noch einen guten Abschluss der Fastenzeit und ein gesegnetes Osterfest. Ihre Eileen Plachter von Missio.
Dankeschön.
Dankeschön.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.